gedacht, ich wollte immer mal gerne machen. Johnny Cash stellt sich ja immer vor als Hallo oder Hello, I'm Johnny Cash. Und dann habe ich gedacht, ich könnte das ja auch mal machen. Hello, I'm Uli March. Und dann, Wolfgang war mir jetzt zuvor gekommen, super. So, jetzt bräuchte ich mal mein Bild. Wenn die Technik versagt, bin ich auch darauf vorbereitet. Ich habe auch ein Plakat mit. Das kenne ich im Kindergottesdienst, dann machst du den Beamer an, ist der Beamer kaputt und dann denkst du, nee, kann nicht alles wahr sein. Hey, hey, die Stimme aus dem Hintergrund. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich an der Tankstelle, an der Kasse stehe oder beim Edeka oder auch in einem großen Buchladen bin, wie viele verschiedene Zeitschriften es gibt. Oh, Thomas geht weg, die bräuchte ich gleich. Okay, sehr automatisch. Okay. Okay. Und angefangen von der Tageszeitung, sag ich mal, über irgendwelche Klatschzeitschriften, über Fernsehzeitschriften, dann rüber über naturwissenschaftliche Sachen, über Computer, Fachzeitschriften, Heim, Haus, Hof, schöner Leben. Da gibt es für Eltern also eine Masse an Zeitschriften und ist irgendwie auch cool, weil das ja unser Allgemeinwissen oder wenn man ein Hobby hat, sich das dementsprechend halt auch da ein bisschen weiterbilden kann. Mahlzeitschriften gibt es auch noch, also Unmengen. Und es gibt eine Zeitschrift, die kam 22 Jahre regelmäßig jede Woche heraus. Und die Erstausgabe war am 4. Mai 1833. Und diese Zeitschrift hieß das Pfennig-Magazin. Und dieses Pfennig-Magazin, das wurde ins Leben gerufen von der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse. Also die hatten sich zur Aufgabe gemacht, Allgemeinwissen halt niederzuschreiben in einer Zeitschrift. Und ja, und die Leute konnten diese Zeitschrift kaufen. Die sah so aus. Oder haben wir das Bild? Es klappt. Okay, super. Kann ich wegtun. Und das waren halt ganz viele verschiedene Themen. Ich lese euch nur mal so einen kleinen Ausschnitt vor. Zum Beispiel ein Bericht: Anwendung der Zeit in unseren Tagen. Wer glücklich in der Welt sein Fortkommen finden will, der muss einen weisen Gebrauch von der Zeit zu machen verstehen. Sie ist der Stoff, aus dem unser Leben gewebt ist. Verständig, in ihrem schnellen Fluge benutzt, gewährt sie Mittel zur Ausbildung des Geistes, zur Ergreifung jedes Wortheils. Eine Stunde früher aufstehen als sonst, das Bett verlassen, heißt jährlich 15 Tage und 5 Stunden gewinnen. In unseren Zeiten ist alles auf Schnelligkeit und Arbeitsamkeit berechnet. Der Kaufmann muss jetzt innerhalb eines Jahres weit mehr Waren umsetzen, wenn er dasselbe zu verdienen wünscht, als er vor 20 Jahren zu tun brauchte. Der Landmann muss einen Acker weit besser anbauen als sonst, wenn er bestehen will. Der Familienvater muss mehr arbeiten und sparen als ehemals, wenn er vorwärts kommen will. 1833. Also die hatten auch schon dieselben Themen wie wir, habe ich so gedacht. Und dann gab es dann halt so Sachen wie technische Sachen. Zum Beispiel in einer Zeitschrift ist die Taucherglocke drin. Die ist dann erklärt, wenn einer mal eine Taucherglocke bauen möchte, wie man halt unter Wasser arbeitet. Und auch noch diese kleinen Dinger daneben, das waren so diese Restreserven als Not. Also mit Bauernleitung, super Idee. Dann war einer, der hatte zum Beispiel was Naturwissenschaftliches geschrieben in einer Zeitschrift, da ging es um den Laternenträger. Der hatte einen Laternenträger gefangen, ist ein Insekt, und hatte ihn in eine Zigarrendose getan und wunderte sich auf einmal, weil diese Zigarrendose auf einmal anfing zu leuchten. Er dachte echt, das Ding würde am Brennen sein, und machte den Deckel auf und dann flog da dieser Laternenträger heraus und erleuchtete halt das Zimmer. Und dann so Sachen wie auch naturwissenschaftliche Sachen über den Mahagonibaum, wie langsam die wachsen und wie viel Arbeit das ist, diese Mahagonibäume zu fällen und dann auch abzutransportieren. Also ganz interessante Zeitschrift. In einer Ausgabe von 1837, da war ein Bild drin von dem Maler Moritz Retzsch. Das Bild heißt Der Schachspieler. Ich habe es mal hier aufgebaut. Also wer ein bisschen Ahnung hat von Schachspielen oder nicht, erkläre es mal ganz kurz. Es gibt weiße und schwarze Figuren. Das Spiel ist kein Glücksspiel, es ist ein reines Spiel mit Strategie. Also man muss echt Hirn anstrengen. Und die Figuren haben verschiedene Möglichkeiten, Züge zu machen. Und der Sinn des Spieles ist halt, den Gegner zu schlagen. Das heißt, ihm so viele Figuren wegzunehmen, wie es geht. Und letztendlich den König schachmatt zu setzen, dass er keinen Zug mehr machen kann. Und auf diesem Bild, das hat er halt gemalt, da ist halt auch ein junger Mann, der spielt Schach mit einem älteren Mann. Und der junge Mann hat seinen Kopf halt aufgestützt, er scheint sehr angestrengt nachzudenken. Er hat ja auch schon einige Figuren verloren, also hat mehr verloren, wie er gewonnen hat. Und es ist eigentlich ein ganz normales Schachspiel zwischen dir und mir. Aber das ist es nicht, weil der Maler hat sich da was bei gedacht. Der Jüngling, der junge Mann, repräsentiert die Menschheit. Und im Hintergrund sieht man so ein Genius, das ist ein Schutzengel für diesen Jüngling, der so ein bisschen mitleidig und auch besorgt auf diesen jungen Mann guckt. Der andere Gegner ist ein älterer Mann in einer Jägerkluft und es ist der Teufel persönlich. Und scheinbar spielen die beiden um die Seele des Jünglings. Als ich das Bild so entdeckt hatte, hat es mich total irgendwie fasziniert. Und ich möchte euch mal ganz kurz erzählen, das sind jetzt ganz normale Schachfiguren. Auf dem Bild, kann man nicht so gut erkennen, ist zum Beispiel jetzt, ist ein Schwein drauf, ist ein Pfau drauf. Der Jäger, sag ich mal, hat diese Jägerskluft an. Und der König, im Spiel ist der König des Jägers, hat auch diese Jägerkluft an. Und man sieht auch, dass der Jäger so heimlich so eine Figur wegnimmt. Also er spielt nicht nur, er betrügt auch. Und das Pfennig-Magazin schrieb dazu Folgendes. Werfen wir nun einen Blick auf die Schachfiguren. Auf der Seite des bösen Feindes trägt der König dessen eigene Gestalt. Die Königin ist die sinnliche Lust, die vor allen übrigen Figuren voransteht. Die Offiziere des Satans sind die Trägheit in der Gestalt eines dicken Schwanz. Der Stolz, geformt wie ein Pfau, die Falschheit mit der einen Hand auf der Brust, mit der anderen einen gezückten Dolch hinter sich streckend. Der Unglaube, der das Kreuz mit Füßen tritt. Die Bauer sind die Zweifel. Und wehe dem armen Jüngling. Von allen Figuren seines höllischen Gegners hat er nur die Angst gewonnen und ein Zweifel. Satan dagegen hat schon der Cherubine viele erbeutet, die des Jünglings Bauern sind. Dazu auch die Demut, die Liebe, die Unschuld. Nur die Religion, die Wahrheit und die Hoffnung sind dem beklagenswerten Menschen noch geblieben. Verliert er auch diese, dann ist alles verloren. Und es ist wahrscheinlich, dass er auch sei und mit ihnen seine arme Seele den Mächten wird überliefern müssen. Ich möchte mal zwei Gedanken erwähnen. Der erste Gedanke ist, der Teufel ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wie auf unserem Bild ist er wirklich ein ausgewiefter Stratege. Und er kann Situationen auf ganz lange Sicht planen und probiert halt auch immer die Menschen dadurch zu Fall zu bringen. Und dazu benutzt er halt Lügen, Schmeicheleien, Versuchungen. Und ich habe mal den Satz gelesen, dass für Christen ist die oder für Christen ist Satans List mehr zu fürchten als seine Macht. Ich glaube, dass der Satz stimmt. Die Macht hat ja Jesus Christus dem Satan genommen. Und wenn wir mit unserem Leben in den Herrschaftsbereich Gottes hineinrücken, dann sind wir auch in seinen Machtbereich mit drin. Aber diese List, die der Satan hat, der sind wir auch ausgesetzt. Das muss nicht hinter jedem Busch, müssen wir nicht den Satan vermuten. Aber es gibt Lebenssituationen, wo man einfach auch mal fragen muss, steht das jetzt vor mir? Wird da irgendwas benutzt, eventuell ja, eine List des Teufels, um mich vielleicht irgendwie abzuziehen, um mich irgendwie ja, zu schwächen? Oder dass ich irgendwie einen Fehler mache, der wirklich auch dann nicht gut ist? Wenn ich so drüber nachdenke, ging es Jesus ja auch nicht anders. Auf der ersten Stelle in der Bibel steht ja schon, als der Sündenfall war, dass die Schlange ihm in die Ferse stechen wird. Das heißt, die Schlange beißt Jesus und wird ihr Gift versprühen. Und das ist ja auch passiert, weil Jesus hat ja auch mit seinem eigenen Leben bezahlen müssen. Und da steht aber auch schon drin, dass Jesus Christus halt den Kopf der Schlange zertreten wird. Und als Jesus dann auf dieser Welt war, die Geschichte kennen wir auch alle von dieser Versuchung in der Wüste. Und das ist ja gut ausgegangen, weil Jesus auch da richtig reagiert hat, hat auch Worte Gottes auch dem Satan halt auch entgegengesetzt. Und diese Geschichte hört auf mit einem Vers, den habe ich jahrelang, war der mir gar nicht bewusst, dass er da so stand. Als der Teufel mit all dem Jesus nicht zu Fall bringen konnte, ließ er ihn vorläufig in Ruhe. Also wird durch diese Versuchung, die Jesus da erlebt hat, wird nicht die einzige gewesen sein. In der Bibel liest man so nichts mehr, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Jesus auch gut aufpassen musste, wenn hier steht vorläufig, dass er doch vielleicht der ein oder anderen List des Teufels halt auch, also wirklich auch gut aufpassen musste. Ich weiß nicht so genau, was das gewesen ist. Vielleicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus, der war ja wirklich auch ein verständnisvoller Mensch, und dass ihm vielleicht auch manche Frauen irgendwie auch so gesagt haben, Mann, Jesus, also so einen Mann hätte ich auch gern zu Hause. Wenn ich an meinen Zuhause denke, mit dem kann ich nicht reden, mit dem kann ich nicht beten, der hat nur dumme Worte mit mir und du sagst mir immer so was Gutes. Vielleicht waren das Dinge, die Jesus auch geschmeichelt haben. Und er hat natürlich seinen Auftrag irgendwie so ganz gut immer im Blick gehabt, aber die Bibel sagt ja auch einige Stellen zu dem Teufel. Ich möchte einfach mal so ein paar erwähnen aus Apostelgeschichte. Da steht zum Beispiel, da war diese Geschichte mit dem Zauberer und dann wird über ihn gesagt, oh du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Oder im Korintherbrief, ich fürchte aber, es könnte wohl möglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also wir reden nicht von Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Hier wird von Menschen geredet, die mit Gott unterwegs sind. Oder in Petrus 5 kennen wir alle, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft im Glauben. Oder noch ein letzten Vers aus Johannes. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Er redet die Lüge und ist der Vater der Lüge. Ja, wo leben wir denn jetzt? Im Sieg oder in der Niederlage? Wir leben im Sieg, weil Jesus Christus das echt gut hinbekommen hat, dem Satan zu widerstehen. Und das ist auch für uns, sage ich mal, eine unverrückbare Tatsache, wo man auch sich wirklich gut dran festhalten sollte und auch darf, dass Jesus das für uns erwirkt hat. Aber wir leben ja noch im Feindesgebiet. Und ich will gar nicht, oder was mir auch ein Anliegen ist, was ich auch in meinem eigenen Leben irgendwie immer wieder feststelle, das ist, dass die erste Frage auf der Seite der Bibel, hat Gott nicht wirklich gesagt? Dass das auch für mich manchmal ein Knackpunkt ist, wo ich merke, ja, da kommen Gedanken in mein Herz hinein, die will ich eigentlich gar nicht denken, aber die kommen irgendwie. Und dann fängt auf einmal alles an, sich aufzurühren, ja, hat Gott dir wirklich gesagt, du bist immer noch krank, hat Gott wirklich gesagt, er hört Gebete, aber wieso klappt denn das nicht? Und dann kann das so passieren, dass das sich so langsam aufbaut, wie so ein Wollknäuel in meinem Gehirn, und dass ich den Aussagen Gottes halt weniger, ich will das nicht, aber auch ja weniger vertrauen vielleicht, oder sie werden irgendwie geschwächt. Und die Bibel sagt ja ganz klar, wir sollen nicht gegen Satan kämpfen, sondern wir sollen uns halt von seinen Falschaussagen distanzieren. Wir sollen uns Gott nähern und sein Wort als Maßstab nehmen. Und das gilt für unser ganz persönliches Christenleben, das gilt aber auch für unser Gemeindeleben. In Epheser 6 steht, legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nicht anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Ich bin froh, dass ich Jesus habe, weil ich auch genau weiß, als Christ können mir halt auch Dinge passieren. Könnte jetzt auch das eine oder andere erzählen, wo ich erst hinterher gemerkt habe, ja, ich glaube, es war eine List des Teufels, wo auch gemischt mit meinen Gedanken, mit meinen Ansichten, mit meinen Gefühlen, die mich auf eine totale Schieflage gebracht haben. Deswegen bin ich total froh, dass ich Jesus Christus habe. Ein zweiter Gedanke. Wenn man Schach spielt und man ist gut, dann sagt man irgendwann Schach. Das heißt, ich habe den anderen, sage ich mal, den König bedroht und er muss jetzt irgendwie reagieren. Und ich habe so gedacht, ja, Schach, Schachmatt. Wie viele Situationen in meinem Leben hat es schon gegeben? Gibt es im Moment vielleicht und wird es auch geben, wo die Lebenssituation ziemlich schachmatt ist. Und wenn man dann beim Schachspielen, wenn ich noch ganz wenige Figuren habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele nicht so besonders gut Schach, würde jetzt gegen einen viel besseren Gegner spielen, er würde mir ziemlich viele Figuren schlagen, hätte ich wahrscheinlich keine Chance mehr zu gewinnen. Würde aber dann mir vielleicht noch ein Weltmeister helfen und würde sagen, pass mal auf, du hast noch deinen König, du hast noch einen Turm und einen Bauer und ein Pferd, das kriegen wir schon hin. Dann würde er sehr wahrscheinlich noch schaffen, halt den Gegner nochmal zu schlagen. Und so verstehe ich eigentlich auch Gott, so möchte ich auch gerne Gott verstehen. In Schachmatt-Situationen hat er halt immer noch auch Lösungen, Dinge zu drehen. Mein Leben bezeugt es manchmal anders. Und ich erlebe es auch anders. Und dann fällt es mir wirklich schwer, an den Aussagen Gottes festzuhalten. Und dann stimmt natürlich die Aussage, sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Aber in extremen Situationen ist das eine echte Herausforderung, finde ich. Und in unserem Leben hat Gott meine Selbstständigkeit auf eine wunderbare Weise auch gelöst, dass ich da gut rauskomme. Verschiedene andere Sachen halt auch gelöst, dass ich da gut rauskomme. Das war echt Schachmatt-Situation, kann man nicht anders sagen. Gott hat mich nicht herausgenommen indem ich sie nicht erleben musste. Ich musste sie erleben, ich musste sie auch durchleben. Und ich kann auch erst im Rückblick sagen, ja, das hat er echt gut hingekriegt. Gott ist auch ein guter Stratege, muss man schon sagen. Und ich denke, jetzt auch bei den Zeugnissen oder auch was der ein oder andere von euch erlebt hat, könnt ihr mir auch zustimmen. Aber es gibt halt auch diese bedrohlichen Schachsituationen und auch diese Schachmatt-Situationen. Ja, stimmt es dann wirklich, dass Gott das letzte Wort hat? Stimmt es dann wirklich, die Verheißung in der Bibel? Ich habe mal vor Jahren jemanden kennengelernt, die sagte, ja, ich möchte Gott so gerne vertrauen und es fällt mir manchmal so schwer. Und dann schreibe ich mir einen Bibelvers auf so ein Blatt Papier und stelle mich da drauf. Und dann sage ich, okay, mir fällt es total schwer zu glauben und mir fällt es total schwer zu vertrauen, aber ich will es zumindest probieren, weil Gott ja wirklich das letzte Wort hat. Ich wünsche uns, und ich würde ganz gerne zum Schluss ein Gebet sprechen. Einmal ein Gebet, dass wir haben den Heiligen Geist in uns, aber dass uns Gott auch immer wieder im richtigen Moment den Verstand gibt, das Gefühl, die Erkenntnis, wenn Dinge in unserem Leben schieflaufen, bedingt vielleicht durch unsere eigene Schuld, Versagen, vielleicht aber auch bedingt durch einen Strategen, der etwas lange vorbereitet hat, wo wir vielleicht reintapsen sollen. Das können in Beziehung sein, das kann in Gemeinde sein, da gibt es so ganz verschiedene Sachen. Und das Zweite, für das ich gerne beten würde, da kann ich mich auch wieder nur einreihen, das sind diese Schachmatt-Situationen, wo wir das Gefühl haben, den Eindruck, ja, ich habe Gott so fest vertraut, aber der Ausgang war ein ganz anderer. Und ich kriege das irgendwie nicht mit meinem Verstand, mit meinem Gefühl so zusammen, Gott wieder zu vertrauen. Aber für uns Christen ist eigentlich nur der einzige Weg nach vorne, uns immer wieder auch, ja, uns gegenseitig Mut zu machen, Gott zu vertrauen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Hauskreise haben, dass wir Freunde haben, die halt auch so diesen Weg mit uns gehen, damit wir uns auch da irgendwie gegenseitig stützen. Ja, ich würde ganz gerne noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Nicht wir haben das geschafft, sondern du. Aber du hast auch mit deinem Leben bezahlt. Und du wärst auch der Verlierer gewesen, hätte Gott, der Vater, dich nicht auferweckt. Und du hättest in diesem Zuge ja auch dem Satan alle Macht genommen. Herr Jesus Christus, wir stehen auf deiner Seite und wir danken dir dafür, wir danken dir für den Heiligen Geist. Wir kennen aber auch aus unserem Leben Situationen, ja, wo man auch vielleicht erst hinterher gemerkt hat, wow, da bin ich wirklich einem falschen Strategen auf den Leim gegangen. Herr Jesus Christus, schenke bitte, dass wir frühzeitig in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen merken können, wenn Schieflagen in unser Leben kommen. Und dass wir auch dann die Kraft wirklich haben, Dinge zu ändern. Dass wir wirklich auch dich immer suchen und bei dir Hilfe suchen und nicht Dinge irgendwie probieren, alleine zu machen. Und Herr Jesus Christus, das Zweite, diese Schachmatt-Situation in unserem Leben, die kennen wir alle. Und es kann auch morgen schon passieren, dass irgendwas Neues kommt. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns den Glauben stärkst am inwendigen Menschen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass wir auch, wenn wir verletzt sind durch Wege von dir, die wir nicht verstehen, wenn wir bitter geworden sind über Gebete, die nicht erhört worden sind, dann befreie uns bitte davon. Schenke doch bitte, Herr, dass wir ein freies Christsein leben können und dass wir dir unser Vertrauen immer wieder aussprechen können. Und nicht so mit dem Gedanken, ab morgen wird alles besser oder so, sondern einfach diesen stillen, festen Glauben, ich halte an meinem Jesus Christus feste. Was mich angeht, möchte mich gerne anstrengen, aber den Rest, Herr Jesus, musst du machen. Und danke, Herr, für unsere Gemeinde, danke, Herr, für die vielen Menschen, die mit uns unterwegs sind und dass wir uns gegenseitig da helfen können und stützen können. Und danke, Herr, ja, dass du alles für uns erwirkt hast. Amen.